Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin wir über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern. Mit einem Wissenschaftler, Florian Freistetter.
Ja, und mit Holger Klein. Was soll ich machen, wenn du so anfängst? Dann kann ich nicht anderes.
Ja, ein bisschen hatte ich Hoffnung, dass du irgendwas Nettes über mich zu sagen hast, aber naja, so ist er halt, nicht?
Ja.
So, fangen wir direkt mal mit dem Universum an.
Bitte.
Ich habe eine Nachricht gefunden, die lautet: Zuckerwatteplanet verblüfft Astronomen.
Ach, tut er das?
Ja, das, darum würde ich jetzt gerne wissen, was daran so verblüffend ist. WASP 107b, ein Gasplaneten, der ist 212 Lichtjahre entfernt. Und der hat eine geringe Dichte und einen zu kleinen Kern. Und das widerspräche gängigen Modellen. Hast du davon gehört?
Ja, bin mir nicht ganz sicher, ob wir nicht schon mal über diese Dinger gesprochen haben.
Jetzt mache ich das jetzt jede Sendung, weil mein Gehirn so kaputt ist nach Covid.
Nicht vor kurzem. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich in einer der ersten Folgen vom Universum-Podcast mit Ruth mal über die Dinger gesprochen habe. Und ich glaube, wir haben auch hier mal gesprochen. Also diese Dinger heißen Superpuffs, sagt man dazu. Also man muss es Englisch aussprechen, sonst klingt's doof. Also man schreibt Superpuff. Und das Ding ist, ich weiß jetzt auch nicht wirklich viel, es sind halt, wie du gesagt hast, Planeten, die halt extrem geringe Dichte haben und die wirklich aufgeblasen sind. Und die Frage ist halt, ja, dass wenn halt die Dichte zu gering ist, also wenn die Atmosphärenschichten, die Gasschichten zu weit vom Kern weg sind, dann kann er das Zeug nicht mehr festhalten, vor allem wenn auch noch ein Stern in der Nähe ist, der Sternwind wegpustet, also dann sollte er eigentlich in der Lage sein, das Zeug festzuhalten. Ja. Das Problem ist, ich habe jetzt mit diesem
Warum verliert er dann nicht diese Gasschichten, wenn er doch eigentlich sie nicht festhalten kann?
Genau das Problem.
Ach so.
Das ist ja das, was man nicht
die
weiß.
Die sollten eigentlich wegfliegen, tun sie aber nicht. Und keiner weiß warum.
Ja, also das Ding ist, einerseits entweder ist passiert da halt was man noch nicht genau weiß, was man verstanden hat bei der Planetenentstehung, wie halt so Planeten mit geringer Dichte sich überhaupt bilden können. Das andere ist, dass es durchaus auch noch sein kann, dass das ein Beobachtungsproblem ist, dass die vielleicht einfach aus welchen Gründen auch immer größer ausschauen, weil du entdeckst diese Dinger ja durch Transit, ja. Das heißt, du siehst halt, wie das Ding vorbeifliegt am Stern und aus der Menge an Sternenlicht, die blockiert wird dabei, kannst du halt die Größe abschätzen. Ja, und aus der Größe weißt du aber noch nicht sofort die Dichte, da musst du die Masse auch noch irgendwie abschätzen. Das braucht wieder andere Techniken, andere Messungen und Größe kann auch vorgetäuscht werden von dem Planeten, ja.
Also so wie Beta-Geuze, plustert sich ja auch immer so auf.
Ne? Ja, ist was anderes, aber ein Planet kann zum Beispiel einen Ring haben, ja, so ein Ringsystem, oder er kann irgendwie was anderes, kann halt irgendwie, vielleicht ist da noch ein großer Mond dran, oder vielleicht ist da einfach irgendwie eine Wolke rundherum, oder beim Stern ist irgendwas, also da gibt es diverse Möglichkeiten, dass es einfach nur ein Beobachtungseffekt ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem neuen Fall ausschaut, ob die irgendwelche neuen Daten haben, die sowas ausschließen, aber es ist so oder so noch nicht genau geklärt, was diese Superpuffs oder Zuckerwatteplaneten sind.
Aber wenn es plausibler wäre, dass es ein Beobachtungseffekt ist, dann wäre das keine Nachricht wert, oder? Also dann würden die ForscherInnen das für sich behalten, oder nicht?
Ja, also die Forscherinnen behalten das nicht für sich. Also das sagen die schon. Die Frage ist, was denn die Nachrichten dann erzählen.
Okay.
Erzählen dann eher nicht die Geschichte. Ja, da haben sie vielleicht welche vermessen, ja. Also oder wissen hat die Messmethoden reichen nicht aus. Da kommt dann eher das Spektakuläre. Aber ich habe tatsächlich die Arbeit nicht gelesen. Also ich kann jetzt dazu nicht viel mehr sagen, außer dass diese Zuckerwatteplaneten ein bisschen, also die gehören noch zu den, ist jetzt nicht unbedingt der großen Rätsel des Universums, aber da kann man noch ein paar Dinge rausfinden, die wir noch nicht wissen.
Okay. Ich hätte ja lieber Popcorn-Planeten, habe ich mir gedacht.
Ja, aber das ist dann ein Planet, der eigentlich extrem fest ist und da plötzlich macht's puff und dann ist er sehr fluffig.
Ja. Das Universum ist halt kein Wunschkonzert, ne?
Nee, das nicht.
Aber ich habe mal eine kennengelernt, die hat sich immer beim Universum Sachen bestellt.
Ja, sowas so gibt's.
Freie Parkplätze, Amazon, so freie Parkplätze und sowas, weißt du so. Also Sachen, wo ja. du per selektiver Wahrnehmung dann hinterher sagen kannst, nee, das habe ich so bestellt.
Ja. Das war so um die 2000er rum, war das extrem populär.
Echt?
Erinnere ich mich noch. Da gab's haufenweise Bücher, irgendwie Bestellungen ans Universum. Das war riesen genau, Bestsellerreihe und das dann irgendwie gab's dann auch jede Menge Spin-offs, also andere Leute, die sowas geschrieben haben. Also diese Universumsbestellerei, so vor 20 Jahren war die, so also 10, 20 Jahren war das richtig, richtig so der Trend in der Esoterik. Gibt's aber heute immer noch, sich was zu bestellen.
Beim Universum.
Da hast du sind ganze Bücher drüber geschrieben, dass du halt irgendwie im Wesentlichen, ja, dass du dir halt was wünschen sollst und dann passiert's, was ich irgendwie finde sehr, sehr.
Das ja, gab's auch diese, wie hieß das denn? Das Gesetz der Anziehung gab's doch auch mal.
Ganz so genau, das ist da alles. Jetzt ist das Gleiche, ja.
Okay.
Ich halte das halt für ein bisschen, ja, unter anderem auch problematische Weltsicht, ja, weil wenn du sagst, dir geht's schlecht, ne, hast du nicht genug gewünscht.
Davon mal
ja,
abgesehen.
Du verhungerst da in Afrika, genau. Ja, wünsch dir halt Essen. Ist aber ja, schuld. Ja. Falsche Einstellung.
Ja, das ist halt also so genauso derselbe Denkfehler, der bei Positive Thinking
genau.
Empfehlungen auch gemacht wird. Ne? Und dieses sich was bestellen im Universum oder halt dieses Gesetz der Anziehung, das ist ja letztendlich, das ist ja tatsächlich ja im Grunde ja selektive Wahrnehmung. Hinterher hat es ja, ja immer erst funktioniert. Ne?
Ja. Ja, weißt du, was man sich auch bestellen kann? Es ist nur ein Nachtrag zu dem, was wir letzte Folge besprochen haben. Da ging es ja um die Doktorarbeit unserer Ex-Ministerin.
Ja.
Und ich habe gedacht, wir lassen es jetzt nicht einfach so fallen, sondern gucken, was da draus wird und wie sich das entwickelt. Ja, also so wie der Belarus-Bericht in eurem Nachrichtenpodcast, der Wochendämmerung, schauen wir jetzt jede Folge, ob denn da irgendwas draus geworden ist. Und ich traue mich vorher zu sagen, es wird immer recht wenig passieren in diesem Rückblick. Also die Ministerin ist zurückgetreten und seitdem hat das Ding in der Öffentlichkeit nicht mehr wirklich stattgefunden. Das eine oder andere Magazin hat noch mal einen kurzen Bericht drüber gebracht, dass das alles ganz tragisch ist. Aber ja, also dass da die Partei, in der sie war und der Minister, der Kanzler, der sie zur Ministerin gemacht hat, ja, also das ist komplett spurlos dran vorübergegangen. Also da gibt's überhaupt nichts, dass da irgendwie was war. Und auch von, also sie hat sich die auch nicht zu Wort gemeldet. Auch die Gutachterinnen und Gutachter, die diese Arbeit durchgehen haben lassen, haben sie nicht zu Wort gemeldet.
Die versuchen das Ding auszusitzen, oder?
Ich habe keine Ahnung. Es sind halt Kommissionen eingesetzt ja. und dann müssen wir warten, bis die Kommissionen fertig gesessen haben. Aber was es gibt, also ich habe nochmal geguckt, was Stefan Weber, der die Sache ja aufgedeckt hat, was der in seinem Blog, das man sowieso immer lesen kann, da stehen immer spannende Sachen drin, was der dazu geschrieben hat, der hat anscheinend auch nichts Neues rausgefunden oder hat gehört. Aber er hat, das fand ich ganz interessant, er hat jetzt quasi so eine Serie angefangen, die Schattenuniversitäten nannt er das. Also genau diese Promotionsvermittler, die du halt irgendwie, weil du kriegst es ja nicht unbedingt alleine hin, da jetzt irgendwie so eine Doktortitel mit so einer grottigen Arbeit zu kriegen, da musst du ja irgendjemanden haben, dem du Geld gibst, der das dir vermittelt und so. Und er hat jetzt hier sich eine angeschaut, eine Salzburger Promotionsvermittlungsagentur, die dich an die Universität in Brünn vermittelt, ja, und hat da, ich könnte das auch verlinken, da ja, gibt's ja. hier das Institut für Management, heißt das, ja.
Klingt und, schon fischig, Salzburg,
ja. Ja, na, es ist, also, wenn du das anschaust, es schaut alles sehr hochseriös aus und ist auch vermutlich, also rechtlich, zumindest so wie es präsentiert wird, nicht angreifbar, aber so, wenn du dir die Seite anschaust, so zwischen den Zeilen, kannst du schon erkennen, was da abgeht, ja.
Mhm.
Also zum Beispiel, wenn du dir hier anguckst, also das heißt ja berufsbegleitend promovieren, ja, erstens mal. Und dann, also hier, dieses Doktoratstudium ermöglicht Ihnen einen Weg zum Doktortitel PhD, für den Sie weder Ihre Karriere noch Ihr Privatleben in großem Umfang beschränken müssen. Ja, und jeder, der schon mal den echten Doktortitel gemacht hat, wird wissen, okay, da kann schon was nicht stimmen.
Eine Hausarbeit für mein Masterstudium hat mein Leben schon sehr stark beschränkt, ja.
Ja, also da weiß man schon, okay, da ist schon irgendwas, ja. Dann gibt's halt hier, anders, du musst halt hier individuelle Themenwahl, persönliche Betreuung, flexible Zeitgestaltung und so. Ja, du kriegst hier auch Inhalt und Aufbau, ja, also ergänzend zur Dissertation sind 4 Publikationen in Absprache mit dem Supervisor zu erstellen. okay, publizieren muss man, wenn man forscht. Und dann, aber normalerweise, da kommt wieder der Hinweis, der dich dann wieder stutzig macht, wenn du Ahnung vom akademischen, vom echten akademischen Betrieb hast, nämlich publiziert werden kann unter anderem im Rahmen einer akademischen Konferenz an der Mendel-Universität. Ja, also wenn ich was erforscht habe, ja, dann weiß ich, wo ich das publiziere. Da gibt's die Fachzeitschriften, wo das reinpasst, was ich erforscht habe. Ja, ja. Da muss mich keiner darauf hinweisen, dass da eine Konferenz stattfindet, da kannst du was publizieren. Ja, also das ist schon... Da weiß man auch schon wieder, wie es funktioniert. Nee,
der Satz war doch anders. Sag den Satz nochmal. Publiziert werden kann?
Publiziert werden kann unter anderem im Rahmen einer akademischen Konferenz an der Mendel-Universität.
Das heißt doch, dass meine Teilnahme an dieser Konferenz die Publikation ist, oder nicht?
Jein, also es gibt da bei den wissenschaftlichen Publikationen gibt es quasi so zwei Gruppen. Es gibt halt die Journal, wo du einfach einen Artikel an ein Journal schickst, da wird es begutachtet und so weiter. Und dann gibt es noch die Konferenzbeiträge, heißt das hier. Also jede Konferenz gibt ein Tagungsband raus. Ja. Ja, und da steht auch was drin. Und je nach Art der Studie und nach Disziplin, also in der Astronomie zum Beispiel, sind die Konferenzbeiträge meistens nicht begutachtet. Die Journalbeiträge sind begutachtet. In anderen Disziplinen ist es genau umgekehrt. Aber in dem Fall heißt es halt, oder ich interpretiere das so, als da wird halt... Du musst dich jetzt nicht mit dem normalen Peer-Review-System wissenschaftlicher Zeitschriften rumschlagen, sondern da wird dir halt quasi der Publikationsmöglichkeit schon organisiert, würde ich das interpretieren. Ja, und dann wird halt irgendwie, ja, also du kannst dir, und auch schön natürlich, ich könnte jetzt nicht hingehen und sagen, ich möchte gerne einen Doktor in Astronomie machen. Ich kann auswählen aus Finance, Marketing and Trade, Economics, Business Economics, Management, Operation, Research, Accounting and Taxes, Informatics, Law and Sociologie. Ja, Sociology. Okay. Ja. Und dann schön, was auch schön ist hier, am Schluss steht noch hier, weil du kriegst hier einen PhD, ja, und die erklären, machen sich dann noch die Mühe, richtig, merkst schon, dass die richtig so ein bisschen mühsam oder bemüht sind, dir einzureden, dass der PhD eh okay ist, ja, also da steht hier, PhD ist in englischsprachigen Ländern der wissenschaftliche Doktorgrad festgedruckt und der höchste Abschluss des Studiums, ja, mit der Bologna-Prozess hat das Ganze umgestellt, ist auch der PhD entstanden und an die Stelle des Doktorats getreten, ja, das heißt also, du hast halt quasi den Doktor, den du eigentlich haben willst, ja, und hier die häufig gestellten Fragen kommen da drunter, ja, die ersten drei sind, was bedeutet PhD, ja, da wird nochmal erklärt, ja, das ist jetzt das, was Doktor ist, zweite häufig gestellte Frage, worin unterscheidet sich der PhD vom Doktor, wird auch gesagt, in akademischen Anspruch gar nicht, ja, auch, da wird gesagt, ja, okay, von der gefühlten Wertigkeit wird im anglosächsischen Raum der PhD über dem Doktor betrachtet, in der Dachregion ist der Prozess noch im Gange, aber das wird schon, irgendwann wird der PhD genauso wertvoll sein. Die dritte häufig gestellte Frage, wie anerkannt ist der PhD im Vergleich zum Doktor? Also, die machen sich da wirklich Mühe, dir zu sagen, ja, der PhD, den du bei uns kaufst, der ist eh in Ordnung.
Und also, es ist... Was mich hier interessieren würde, ist, muss ich da überhaupt was abliefern oder reicht's, wenn ich die 25.000 auf den Tisch lege und die kümmern sich dann darum, dass irgendein...
Das ist persönliche Betreuung durch einen Supervisor. Wie persönlich du betreut wirst, das kannst du dir wahrscheinlich dann irgendwie mit dem ausmachen. Ja, also es ist ja alles sehr, 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 sehr... Also wie gesagt, es ist, wenn man es jetzt mal einfach so rechtlich betrachtet, ist es halt nichts, was wo man sagen kann, das ist jetzt hier wirklich... verboten, illegal und alles, aber wenn man quasi so zwischen den Zeilen liest, dann ja, sieht man schon, wie dann das
hier abläuft. Weiß man, dass das ein einfacher Weg ist, in der Bundesrepublik Deutschland auch in der Politik sehr weit zu kommen.
Genau, und es wird auch immer erklärt hier, ja, also da steht auch drin, also hier der Doktortitel, ja, für den Sie weder Ihre Karriere noch Ihr Privatleben beschränken müssen, das hatten wir schon, ja, und es steht auch drin, der quantitative Umfang einer Dissertation hat sich geändert, diese ist kompakter geworden, ja, also du musst eh nicht viel schreiben, das geht schon, ja, und es wird auch erklärt, dass hier dass das die großen, genau hier ist es, der höchste akademische Abschluss bietet optimale Chancen für das Top-Management oder einer späteren Lehr- oder Führungstätigkeit an Fachhochschulen und Universitäten. Namhafte Konzerne erwarten mittlerweile auch von Aufsichtsräten einen PhD oder Doktorgrad. Ja, also da geht's wirklich, da merkst du, mit Wissenschaft hat das alles nichts zu tun. Da geht's wirklich nur darum, dass du halt den Titel hast, damit du nachher Geld und Karriere hast.
Ja, klar, das ist ja schon lange meine Arbeitshypothese, dass es nur darum geht, es sei denn, du arbeitest in der Akademie, aber da ist ja dir auch egal am Ende.
Ja. Aber wie gesagt, das ist halt, ja, also mehr gibt's nicht zu der Affäre, nur halt ein paar Details zu dem, was...
Ich freue mich schon aufs nächste Mal, ist doch immer sehr schön, also jedes Mal also schon wieder Sätze, aus denen man Sendungstitel bauen könnte.
Ja, so ein Plagiatsblog, Podcast machen.
Ich habe ein ganz spannendes Ding gefunden und da geht es um den Mond. Apropos Astronomie.
Ja, das habe ich vermutlich auch gefunden.
Hast du das auch gelesen, das mit dem Schlafzyklus?
Ja, ich habe es in meiner Liste, ich habe es auch hier offen vor mir. Ich wollte es noch nicht aussparen, weil ich es noch nicht genau genug gelesen habe. Ja. Aber wir können auf jeden Fall drüber reden. Also
was sie gemacht haben, ist, also ne, wir kennen wir ja, hatten wir glaube ich in einer der ersten Wissenschaftssendungen, die wir jemals gemacht haben, haben wir über den Mond und auch der Mond.at, die Webseite, die über diese ganzen Mondmythen aufklärt. Ne? Der Mond beeinflusst die Menstruation, der Mond macht dies, der Mond macht das. Gibt's ja tausende Sachen. Und der Mond macht halt gar nichts, sondern der wandert noch nicht mehr über den Himmel, sondern er bewegt sich auf einer Bahn und so weiter. Jetzt gibt es ja doch sehr, sehr viele Menschen, mein Vater zum Beispiel gehört da auch dazu, die bei Vollmond schlechter schlafen können. Und bisher ist man davon ausgegangen, dass man gesagt hat, das liegt nicht am Vollmond, dass du schlechter schlafen kannst, sondern es liegt daran, dass du weißt, dass Vollmond ist. Und du dadurch entweder gebiased bist oder hinterher halt deine selektive Wahrnehmung das wieder an den Vollmond koppelt, weil du oft genug schlecht schläfst, aber du erinnerst dich nur dran, wenn du den Vollmond gesehen hast. Das ist die eine Theorie. Die andere ist auch eine psychologische, nämlich es ist einfach heller. So. Mhm. Und weil es heller ist und du die Vorhänge nicht zuziehst, so, also im Grunde ist es alles in deinem Kopf und nicht irgendein physikalischer Zusammenhang, der da irgendwie passiert. Was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben sich hunderte Schlafzyklen angeguckt von Studienteilnehmern in wirklich den verschiedensten Lebenssituationen. Die haben auf dem Land gelebt, die haben in der Stadt gelebt. Das waren Handwerker, das waren Büroarbeiter. Und haben rausgemessen, beziehungsweise in den Daten gesehen, dass die Probanden in den Nächten vor dem Vollmond länger wach geblieben sind und weniger geschlafen haben. Und zwar unabhängig davon, ob sie irgendwo als Eremiten im Wald oder mitten in der Großstadt gewohnt haben. Und sie haben noch keine sinnvolle Erklärung dafür, oder zumindest noch keine abschließende Erklärung dafür, sondern auch wieder nur so ein paar Theorien oder Arbeitshypothesen, dass es sich zum Beispiel um eine angeborene Anpassung handeln könnte, mit der ja die Menschen dann irgendwo dann ne, so neolithische Revolution vor was weiß ich wie viel zigtausend Jahren mit dem die Menschen im Grunde so eine innere Langzeituhr hatten, so dass sie schon früh genug wussten, wann es denn abends am längsten hell sein wird, sozusagen. Und
ist jetzt ja
das leiten sie ab daraus, dass es eben tatsächlich auch, also klar, man könnte sagen, okay, Lichtquelle ist klar, das merkt man ja, ne, der Mond geht auf, der wird halt immer größer, wird halt immer heller, das merkst du ja dann in deinem Alltag und irgendwann fängst du dann halt an, weniger zu schlafen. Problem ist halt, die Leute, die in der Stadt wohnen, haben das auch, ja, die wohnen also in extrem heller Umgebung und deren Schlafzyklen sind genauso vom Mond, ich schreibe es in Anführungszeichen, vom Mond abhängig. Und ja, darum schließen sie darauf, dass das eine innere Uhr ist, die dann halt ein bisschen langfristiger wirkt, was ich irgendwie sehr, sehr abgefahren finde.
Ich fand das auch interessant, ja, also aus den gleichen Gründen. Ich bin halt immer noch ein bisschen skeptisch bei diesen Forschungsergebnissen, weil es halt, es gibt auch jede Menge Studien, die gemacht worden sind, wo kein solcher Zusammenhang gefunden wurde. Mhm. Das sprechen die auch an, zumindest in dem Artikel, den ich jetzt hier gelesen habe, sprechen sie es an und sagen, ja, also da gibt es verschiedene Faktoren. Also weil früher zum Beispiel, sage ich, eine Studie, da weiß ich, das funktioniert mit Selbstauskünften, ja, also das ist natürlich, dann hast du wieder das ganze selektive Wahrnehmung mit dabei. Die sagen auch, die waren noch weniger
definiert. Das Interessante aber fand ich an denen, also sie haben ja zwei Arbeiten gemacht und in der zweiten Arbeit stützen sie sich auf Daten, wo der Mond, die Mondfrage überhaupt nicht gestellt worden ist, sondern wo einfach nur immer gefragt wurde, wie fühlen sie sich heute? Und wo sehr, sehr viele Probanden dann über eine Handy-App gesagt haben, ich fühle mich so, ich habe so und so geschlafen. Und eben auch da, wo es explizit nicht um den Mond ging, konnten sie genau diesen Rhythmus finden.
Ja, aber was mich dann jetzt quasi irritiert hat, war, ja, also sie schreiben hier dann in dem Artikel bei spektrum.de, dass sie die alten Studien nicht ausreichend berücksichtigt haben, dass sich der Schlafrhythmus nur dann deutlich verschiebt, wenn der Mond bereits während der Abendstunden hell am Himmel steht.
Ja.
Und das verwirrt mich ein bisschen, weil einerseits ist es ja sinnvoll, ja, wenn der Mond schon am Abend hell am Himmel steht, klar, dann
bleibst du länger wach, ja.
Genau, aber das widerspricht ja wieder, weil der Mond steht ja dann, bin mir jetzt nicht ganz sicher, was damit gemeint ist, ja, weil ich die Studie nicht gelesen habe, weil heißt das jetzt, dass, weil bei Vollmond steht der Mond immer abends hell am Himmel, mhm. Ja, das ist die Definition von Vollmond, der geht zu Sonnenuntergang auf und bei Sonnenaufgang unter, der Vollmond, so ist er definiert. Die Frage ist jetzt, was heißt das jetzt, was wäre eine Situation, wo der Mond nicht am Abend hell am Himmel steht. So, das um Vollmond, das kann ja nicht sein. Meinen die damit, dass von Situationen, wo die Leute halt dann irgendwo wohnen, wo man das nicht sehen kann oder wo sie das Fenster in die falsche Richtung geht? Oder das
habe ich ganz verstanden. Bewölkung ist ja auch was, wo man mal drüber reden könnte noch.
Oder? Und das ist aber, wenn das quasi im Laufe der Evolution angepasste innere Uhr ist, dann musst du ja eigentlich, dann musst du ja unabhängig vom Mond laufen.
Ja.
Oder würde ich sagen.
Ich verstehe gerade, was du meinst. Du meinst, geht's darum, dass die Probanden den zunehmenden Mond am Abendhimmel gesehen haben, oder ist es nur ein zeitlicher Zusammenhang, was
sie nicht da mal gesehen. Also ja. Braucht es wirklich, dass das konkrete Mondlicht, dass da im Körper irgendwas freigesetzt wird, so quasi, oder muss halt das Mondlicht diese Uhr anstoßen und sagen, okay, hier, wenn du jetzt hier dreimal hinter, so wie die wie Pflanzen, ja, die müssen eben auch, manche Pflanzen müssen einmal Frost haben, damit sie dann wachsen können, ja, die müssen einmal den Frost gespürt haben, dass sie wissen, okay, ja, hier jetzt war Winter, jetzt kommt der Frühling, dann kann ich jetzt loslegen. Muss man irgendwie dreimal am Abend irgendwie den Vollmond angeleuchtet werden, dass die Uhr weiß, okay, ja, jetzt kommen die Tage, wo du abends länger wach bleiben kannst, weil es hell ist draußen. Oder läuft es komplett abgekoppelt von dem, was am Himmel abgeht? Das frage ich mich, und ich habe die Arbeit nicht gelesen, also insofern kann ich da auch keine Antwort drauf geben, aber ich werde es mir auf jeden Fall noch anschauen.
Ja, wir verlinken es dann auch, kann Aneda selber auch nochmal nachgucken. Genau.
Ja. Kommen wir zu was ganz Unstrittigen, ja. Okay. Wirklich, also sehr, sehr, sehr Forschung, über die man eigentlich fast nichts sagen kann. Aber es haben Forscher aus Zürich, ja, haben den Heliumkern vermessen.
Den Heliumkern?
Ja, Helium ist ein Atom, das hat einen
Atomkern. Ach so, ich dachte, es gäbe irgendwo noch so, innerhalb des Nickel-Eisenkerns der Erde ist ein Heliumkern.
Ja, der ist ganz klein, muss man aufpassen, dass man wegschmeißt, dann darf dich reinbeißen. Nee, also den Kern des Heliumatoms, ja, besteht aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Und dieser Heliumkern ist 1,67824 Femtometer im Durchmesser.
Ja.
Das war es im Wesentlichen, also das wissen wir jetzt.
Was ist Femto? Ist Millionstel?
Billiardstel.
Billiardstel, oh. Mhm.
Ja, also ist gar nicht so einfach, das zu messen. Also die haben da irgendwie, normalerweise schmeißt du da irgendwie Elektronen, nimmst du Elektronen, um das zu vermessen, weil die sind ja außen in der Hülle, die Elektronen. Und die haben aber quasi zuerst, also die haben das Helium mit Myonen beschossen, das sind so quasi schwere Elektronen. Und die Myonen haben die Elektronen rausgekickt und sich dann an die Plätze der Elektronen gesetzt. Also da haben sie fand ich ein schönes Wort, myonische Heliumionen gebildet. Also das kann man fast sowieso als Sprachübung vom
Bratwurstbratgerät.
Genau, also die myonischen Heliumionen haben sie da gebildet. Und dann haben die mit Lasern auf die myonischen Heliumionen draufgehalten.
Myonische Heliumionenlaser.
Genau. Nee, also die Laser war, glaube ich, ein anderer, und haben damit halt diese Ionen angeregt. Das heißt, die haben einen höheren Energiezustand bekommen, sind wieder in den normalen Energiezustand zurückgefallen, haben dabei Röntgenlicht ausgesandt. Das Röntgenlicht haben sie gemessen, und dann mit jeder Menge Mathematik und Quantenmechanik Zauber kann man eben aus diesen energetischen Zuständen, die das Myon einnimmt, mit oder ohne Laser, kann man dann berechnen, wie groß der Atomkern ist. Ja, und jetzt wissen wir besser als vorher, wie groß der Atomkern ist. Also technische Anwendungen kann man da nicht wirklich mitmachen. Es ist reine Grundlagenforschung, aber man kann halt irgendwie Naturkonstanten besser messen und so weiter und sagen sich hier neue theoretische Modelle der Kernstruktur und alles so Zeug. Also Grundlagenforschung.
Cool. Ich habe was ganz Witziges gefunden. Erinnerst du dich an diesen Film mit Robin Williams, wo er in dieser Klinik war, und ich glaube, das waren das damals Autisten, die er mit durch Gabe irgendeines Medikaments sozusagen in ins Leben zurückgerufen hat.
Keine Ahnung, nee, ich sag mir gar
nicht. Das ist eine Zeit des Erwachens, hieß der, glaube ich. Kann Jedenfalls nix, ein paar WissenschaftlerInnen haben sich Wachkoma-Patienten geholt. Ne? Koma ist, ne, so sehr, sehr langer Bewusstseinsverlust und man liegt so rum. Wachkoma gibt's aber auch. Wachkoma ist, wenn ein paar Funktionen vom Stammhirn und Zwischenhirn noch erhalten sind, da liegst du halt rum, hast die Augen offen, bewegst dich auch manchmal, reagierst aber praktisch nicht auf Umweltreize. Jetzt sind die hingegangen und haben einen Ultraschallsender an den Kopf des Patienten angelegt und 30-sekündige Ultraschallpulse von 100 Hertz auf den Thalamus gerichtet. Bei einem 58-jährigen Mann, der 5,5 Jahre im Wachkoma gelegen hat, einer 50-jährigen Frau 2,5 Jahre im Wachkoma und einem 56-jährigen Mann 14 Monate im Wachkoma. Und zwei von diesen dreien, die sie da so bestrahlt haben mit Ultraschall, waren nach ein paar Tagen wieder ansprechbar.
Aha.
Ist okay. Das nicht abgefahren?
Ja, also das ist natürlich, das ist halt sehr, sehr kleines Sample natürlich, aber
ja, klar. Also
per Zufall kann man für mich ausrechnen.
Wachkoma-Patienten rum, wo du mal eben ein paar einsammeln gehst. Aber es ist schon ganz krass. Also von drei Probanden, wo sie es ausprobiert haben, dass zwei wieder zu sich gekommen sind. Sie sagen selber, also volle Bewusstsein haben sie noch lange nicht wiedererlangt. Aber gibt halt so, ne, können so einen Finger heben, können ja, nein sagen. Der eine Mann, der 58-Jährige mit den 5,5 Jahren Koma, konnte sogar schon trinken wieder. Also sich sein Glas nehmen und trinken. Total krass.
Jetzt frage ich mich natürlich, also ich habe wirklich von Medizin null Ahnung und von dem noch viel weniger, aber ich frage mich jetzt natürlich.
Ich bin Arzt.
Sehr gut. Ich frage mich jetzt natürlich, das ist ja zum Beispiel, mich erinnert das ein bisschen so an, ja, an auch wieder an selektive Wahrnehmung, weil ich habe keine Ahnung, wie mit Wach-Koma-Patienten umgegangen wird im normalen medizinischen Alltag. Mhm. Ja, vermutlich, wenn die dann wirklich lange liegen, ich weiß nicht, passiert da immer noch regelmäßige, irgendwie so eine Art Rehabilitation oder wird da was gemacht?
Weil ja, die liegen nicht nur rum und schimmeln vor sich hin, sondern da kommen dann so Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und sowas alles vorbei, die kriegen Massagen, die werden gewendet regelmäßig und sowas alles.
Wie gesagt, mein erster Einwand, ich habe nichts gewisse Art der Forschung, aber das erste, was mir dann irgendwie immer kritisch, was mir einfällt, war, dass jetzt hast du dir die ausgesucht für dein Experiment und jetzt beschäftigst du dich natürlich viel, viel intensiver damit, mit denen, als du dich vielleicht mit anderen Wachkoma-Patienten beschäftigt hättest. Und das war jetzt quasi mein
Verstehe, aber würde ich jetzt erstmal ausschließen.
Ja.
Also ich glaube, dass dann eine noch größere Betüdelung stattfindet, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, wenn ich auf die Idee komme, dann kommen die auch auf die Idee. Die sind ja alles doof, vermutlich. Also.
Wer weiß, vielleicht bist du ja der große Debunker.
Ach Gott, nee, will ich gar nicht sein.
Groß, das ist ein Titel. Kommt wieder, da kommt der große Debunker mit dem ionischer Helium-Ionen-Laser.
Nee, bitte nicht. Erzähl mir lieber was anderes. Dann erzähle ich dir jetzt was über die Stadt, in der du wohnst.
Okay. Ist das jetzt so, ist das so abstrakt oder meinst du damit Berlin?
Ich meine natürlich Berlin, ja. Also okay. Es geht um Berlin und es geht um Clans in Berlin.
Die Überschrift habe ich gelesen, Eagle-Clans, und habe gedacht, was genau. Zum... Und ich frage dich, was zum...
Also Forscher lüften Geheimnisse der Berliner Eagle-Clans, ja. Heißt die... Und ich finde auch, ich war schon lange nicht mehr in Berlin, aber man weiß ja, was da abgeht bei euch. Ja, das ist ja alles.
Das
marodieren jetzt hier Eagle-Clans auf die Straßen. Genau.
Fahren mit AMG, Mercedesen durch die Gegend, machen Rennen und so, wie man es kennt. Okay.
Nee, also tatsächlich geht's um ganz normale Igel. Ja, also die auch kennt, die niedlichen kleinen stacheligen Tiere, die ja auch in Städten durchaus wohnen. Ja, also ist jetzt nicht ihr bevorzugter Lebensraum, aber die wohnen dort. Ja, und mittlerweile, also da gibt's auch jede Menge Nahrung natürlich für die Igel, und die machen auch Winterschlaf dort in der Stadt. Und was die jetzt in Berlin gemacht haben, wo waren die her, die Forscherinnen und Forscher, weiß ich jetzt gar nicht, Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, ja, haben das gemacht. Also Berliner Forscherinnen haben das gemacht in Berlin, und die haben sich jetzt wirklich mal die Igel überall in der Stadt angeguckt, ja, haben insgesamt 143 Igel analysiert und tatsächlich wirklich auf genetischer Ebene analysiert, also wirklich das Genom dieser Viecher untersucht und festgestellt, die sind alle verwandt. Ja, also Also man würde sich eigentlich erwarten, dass du in einem Lebensraum wie einer Stadt, die halt nicht wirklich igelfreundlich ist, mit Straßen, mit Autos, die rumfahren. Ja,
aber wir haben irre viel Grünflächen und alles. Wir haben viele Grünflächen und Hecken und so. Ich meine, wir haben Nachtigallen ohne Ende in Berlin. Das kommt auch nicht
vor. Komme ich gleich dazu.
Ja, Entschuldigung. Ja.
Also was eigentlich haben Sie gesagt, was ist ein Lebensraum? Es gibt schon Lebensraum für die Igel, aber die Stadt als Ganzes ist halt ein sehr zerspragelt, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist oder ein österreichisches. Dann ist es vermutlich ein österreichisches, aber halt ja zerteilter Lebensraum. Ja, da gibt es Zäune, da gibt es Häuser, da gibt es Straßen.
Ja.
Das heißt jetzt nicht unbedingt eine Gegend, wo man sich denkt, dass die Igel da so fröhlich durch die Gegend spazieren und mal hier, mal dort irgendwie neue Igel produzieren. Sondern man hat sich halt eher erwartet, dass du halt an unterschiedlichen Orten der Stadt unterschiedliche Populationen hast. Hast du aber nicht. Und ein Grund, warum das so sein kann, haben sie eben gesagt, ist tatsächlich der hohe Grünanteil in Berlin. Dass halt Berlin tatsächlich wirklich viel durch diese vielen Grünflächen, durch die Hecken verbundenen Lebensraum hast, dass du halt dadurch der Austausch möglich bleibt.
Ja.
Und sie sagen auch, anscheinend gibt es bei euch Igel-Auffangstationen.
wirft man die da in deren Richtung, die fangen die dann auf.
Vermutlich, wenn du irgendwo einen Igel bei dir im Vorgarten findest, kannst du dir was abgeben und die setzt sich dann irgendwo anders frei, also die könnten auch einen Beitrag dazu geleistet haben, dass die Igel halt da quasi rumkommen in der Stadt. Und jetzt schlagen, weil sie es genau wissen wollen, wie ForscherInnen so sind, wollen es genau wissen, ja, dass Informationen, sie schlagen jetzt vor, dass Informationen der Igel-Auffangstationen systematisch erfasst werden. Fände ich gut.
Was für Informationen? Also nehmen die dann den Igeln Blut ab und machen, gucken sich.
Vielleicht das, aber vor allem eben auch, wo es Igel gefunden wurden, wo sie ausgesetzt worden sind.
Okay.
Dass man das weiß, damit du halt wirklich weißt, wie die sie dann dadurch rumkommen, um dann auch igelsichere Korridore ausbauen zu können. Das ist der Plan.
Igel, ja, okay.
Also
es hat ein bisschen was Absurdes, aber es ist sehr niedlich. Ja,
ja, finde ich auch. Und vor allem, also ich bin ein bisschen skeptisch, also wie halt wir mit Datenbanken und Informationen systematisch erfassen, wie gut das funktioniert, sehen wir aus einer anderen Ecke gerade, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, dass das systematische Erfassen von Informationen nicht in unserer Stärke liegt. Aber vielleicht klappt es bei den Igeln.
Gucken wir ins Gehirn.
Bitte.
Wenn man älter wird, wird man dümmer. Ne? Also Experten und Expertinnen sprechen von dem Verlust kognitiver Fähigkeiten im Alter. Aber im Grunde heißt es, man wird halt blöder, wenn man älter wird. Und das scheinen sie irgendwie rückgängig machen zu können. Und zwar der Verlust dieser kognitiven Fähigkeiten, der liegt daran, dass ein Prostaglandin E2 verstärkt ausgeschüttet wird und dieser Botenstoff, der führt zu Schwellung, Rötung, Schmerzempfinden, also es gibt ein bisschen Entzündung, so, du hast also ein bisschen Entzündung im Kopf und diese Entzündung oder im Körper sogar, das wandert durch deinen Körper und diese Entzündung machen halt, dass deine kognitiven Fähigkeiten sich einschränken mit zunehmendem Alter und was sie jetzt aber geschafft haben ist, sie haben einen Hemmstoff gefunden bzw. gegeben, der dieses Prostaglandin E2 und seine zwischen PGE und also Prostaglandin E2 und dessen Andockstelle, das heißt, die heißt E2, die Bindung verhindert. So, nochmal so ein Hemmstoff dazwischen, also, ne, also ein entzündungshemmendes Ding sozusagen. Davon gehen die Entzündungsreaktionen zurück und Ältere schnitten danach bei Orientierungs- und Gedächtnistests besser ab als gleichaltrige Mäuse. Was sie aber jetzt machen können.
Also wir machen alte Mäuse intelligent.
Genau, wir machen alte Mäuse zu intelligenten Menschen. Sie gehen aber davon aus, dass das im Menschen genauso funktioniert, weil nämlich die Einschränkung der Leistungsfähigkeit des Hirns bei Menschen auf den gleichen Botending zurückzuführen ist. Immerhin.
Ja, na, ja, gucken wir mal.
Das war auch schon wieder die ganze Geschichte jetzt, ja.
Ja, ne, wie gesagt, mehr intelligent schadet nie. Dann komme ich gleich mit einer anderen Geschichte vom anderen Ende des Lebens. Es geht um etwas, was dir vermutlich schon mal passiert ist, was mir schon passiert ist, erst vor kurzem wieder passiert ist, was vermutlich allen, die uns zuhören, schon passiert ist, nämlich hinfallen.
Achso, ich dachte Stuhlgang, gucke.
Ja, das auch, aber das wird auch erforscht, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Es geht um, du bist hier schon mal hingefallen, oder?
Ja, doch, ja.
Ja. Ich auch. Erst vor kurzem wieder hier auf dem vereisten Straßendings hier.
Oh nee, das ist tatsächlich länger her, dass ich so richtig auf die Fresse gefallen bin. Das ist,
ja, also so arg war es auch nicht. Also ich habe mein Knie ein bisschen aufgeschürft, aber ich bin beim Laufen falle ich öfter mal hin. Also beim Joggen, wenn ich wieder an der Wurzel hängen bleibe oder sowas. Aber auch ganz so, man fällt halt hin. Das gehört dazu. So, und das ist jetzt hier eine Arbeit. Anscheinend fallen wir immer öfter hin.
Was?
Ja.
Also ich nicht, hoffe ich. Ja, also ich war... Ja.
Allgemein, also die Menschheit, ja, also die Menschheit fällt öfter hin als vorher.
Die Menschheit stolz, aber irgendwer hat doch auch mal gesagt, gehen ist eigentlich nichts anderes als kontrolliertes Fallen.
Ja, das ist tatsächlich auch, das ist auch in diesem Artikel, den wir da verlinken, wird es auch erwähnt, dass Gehen eigentlich überhaupt wirklich eine sehr, 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 sehr seltsame Art der Fortbewegung ist. Das macht eigentlich fast niemand außer uns Menschen, weil das wirklich irgendwie, du taumelst, du bist sehr schlecht ausbalanciert.
Körper, ja,
also, also es ist wirklich, eigentlich ist es schwierig. Es ist wirklich Torkeln, was wir da machen, ja. Und es ist halt kompliziert, weswegen man das auch irgendwie, keine Ahnung, wie ist das, so eine Kuh, eine frisch geborene, die wird geboren und läuft los. Ja. Wir Menschen, wir brauchen erst mal ein paar Jahre, bis wir das jetzt irgendwie auf die Reihe kriegen mit dem Laufen und fallen beim Lernen und auch danach immer wieder hin. So, und hinfallen ist tatsächlich, ich meine, wir reden jetzt hier von diesen simplen Stürzen, aber natürlich kannst du auch schwer verletzt werden, wenn du fällst. Du kannst sterben, wenn du fällst, ja. Auch wenn du einfach mal nur so hinfällst, kannst du theoretisch sterben. Und laut WHO sind Stürze nach Verkehrsunfällen die zweithäufigste Ursache für tödliche Unfälle. Ja. Und also das Stürze? Ist was.
Ach, guck.
Ja. Das ist also, und die Frage ist jetzt wirklich, also diese Studie, um die es geht, die Gesamtzahl der tödlichen Stürze, ja, zwischen 1990 und 2017 hat sich verdoppelt.
Über wie viel, also nach Verkehrsunfällen? Nee.
Also die Verkehrsunfälle, das geht bei denen nur so tödliche Stürze.
Ja, ja, klar, doppelt, aber wie ist denn da das Verhältnis? Also über wie viele tödliche Stürze reden wir denn da, wenn sich das verdoppelt hat? Also
oh, das kann
von
ich jetzt
10 auf 20
nicht sagen.
Könnte ich ja mit leben, aber
so in den Millionen. Nee, das habe ich tatsächlich jetzt okay. Nicht, die Zahl hier. Ich schaue gerade, hier sind jede Menge Zahlen. Das Age Standardized Incidence of Falls was 2338, aber ich weiß jetzt nicht, was ein Age Standardized Incidence war, pro 100.000. 2200 irgendwas pro 100.000 in 2017 und wo geht's hier? Ach, ich kann jetzt hier nicht live den Artikel lesen, bringt jetzt nichts, die Zahlen suchen. Aber es sind auf jeden Fall also jetzt nicht nur ein paar. Es geht jetzt quasi auch global. Und da finden schon mehr. Aber die Frage ist halt, warum? Was ist jetzt der Grund? Warum fallen wir Menschen öfter hin? Also ja, da muss ja irgendeinen Grund dafür geben.
Weil wir mehr auf die Handys gucken, während wir laufen, oder?
Ja, vielleicht. Also eins ist, also tatsächlich kann man sagen, dass das, also etwas, was natürlich eine Rolle spielt, ist, dass mehr alte Menschen da sind. Ja, also mehr alte Menschen stürzen häufiger, das ist so, weil du halt dann nicht mehr so gut auf den Beinen bist, wie es schon heißt. Also deswegen, wenn du die Menschheit älter wird, was sie wird, stürzen mehr, aber, und auch das haben die sich angeguckt.
Oder könnte man vielleicht mit entzündungshemmenden...
ja. Genau. Nee, aber auch das haben sie, da gibt es auch eine Arbeit dazu. Die Anzahl der Stürze wächst schneller, als rein durch die Alterung erklärbar wäre. Aha. Und ihre These ist jetzt eben, es liegt daran, also diese seltsame Fortbewegung des Laufens lernst du halt vor allem als kleines Kind und trainierst dann auch als Jugendlicher. Ja. Und die Jugendlichen, die haben nicht mehr das Gleichgewicht, das sie früher haben, weil du mehr sitzt, weniger Sport machst, sich nicht genug Bewegung hast. Also das ist etwas, was dazu führt, dass du halt diesen kontinuierlichen Aufbau der Stabilität, das Erlernen des Gleichgewichtssinns, anscheinend nicht mehr so stattfindet, wie es früher stattgefunden hat. Weniger Sportunterricht, langes Sitzen und alles. Deswegen, sie haben das auch bei 20-Jährigen untersucht und die 20-Jährigen sind halt nicht mehr so, sind ein bisschen wackeliger, als sie früher waren.
Das heißt, das ist dann auch mit dieser Rumsitzerei versaut man sich sein ganzes Leben oder ist das später nochmal auftrainierbar? Stand da was dabei?
Ich vermute mal, dass das geht. Also du kannst natürlich die Motorik auch trainieren. Ja. Ich denke schon, dass das geht. Aber es ist halt quasi ein globales Bild, das sich hier zeigt. Ja. Das ist jetzt im Einzelfall, wir können den Artikel verlinken, wieder Spektrum, sehr langer Artikel mit sehr vielen Verweisen auf Forschung und am Ende ist tatsächlich noch ein Kasten, so kommen sie wieder ins Gleichgewicht, damit du dann auch erklärt, was du wieder machen kannst. Aber das fände ich immer schön, das sollte mal bitte jemand hier ein Drehbuch schreiben oder sowas. Also wirklich die lächerlichste Apokalypse, wie die Menschheit stirbt aus, weil sie irgendwie nicht kollektiv auf die Schnauze gefallen ist.
Alle so besoffen rumtorkeln.
Das fände ich mal schön, das hier so zu machen. Ja, das war's. Also fallt nicht hin.
Jetzt kommt meine letzte Meldung schon. Ich bin post-Covid-technisch leider immer noch ein bisschen langsam mit allem.
Dann habe ich noch zwei danach.
Es geht um Geld. Du weißt ja, Florian, Geld macht nicht glücklich. Sagen die Armen.
Ja. Die Reichen sagen das, oder?
Die Reichen machen das, die Armen sagen, dass Geld nicht glücklich macht. Das ist der Trick. Okay. Das ist der Trick. Es gibt eine Studie, ist noch gar nicht so alt, ein paar Jahre, ist 3 Jahre gerade mal alt. Da haben sie halt geguckt, wie das ideale jährliche Haushaltseinkommen für das emotionale tägliche Wohlbefinden ist. In den USA haben sie geguckt, das lag zwischen 60.000 und 75.000 Dollar. So. Vor 10 Jahren ist das schon mal berechnet worden, sogar, ich glaube, die haben damals sogar den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis dafür gekriegt. 75.000 Dollar haben die bemessen. Und wenn du mehr als 75.000 Dollar verdienst im Jahr, steigt dein Wohlbefinden nicht weiter. Und jetzt gibt's einen Psychologen, das von der amerikanischen Universität, University of Pennsylvania, Matthew Killingsworth heißt der, was ein sehr geiler Name ist, finde ich. He's very Killingsworth. Der hat über 30.000 erwerbstätige Erwachsene an zufälligen Zeitpunkten über den Tag verteilt per App befragt. So, ne, wie geht's ihnen denn heute? So gibt's ja die Zeit macht das ja auch. Die ganze Pandemie über. Kannst du bei der Zeit immer sagen, wie geht's Ihnen heute? Also
Zeit doch nicht. Was? Geht dir nichts an.
geht dir nichts an, aber trotzdem anscheinend machen genug Leute mit, dass sich da sogar ein bisschen was draus ableiten lässt. Ich habe einen interessanten Artikel auch gelesen mal vor ein paar Monaten. Na, jedenfalls hat er einfach so zufällig verteilt, über einen Tag verteilt, gefragt, wie fühlen Sie sich gerade? Und hat daraus 1,7 Millionen Einzeldaten extrahieren können. Allgemeine Lebenszufriedenheit, tägliches emotionales Wohlbefinden. Und das ist mit wachsendem Haushaltseinkommen immer weiter gestiegen, und zwar weit über 80.000 US-Dollar hinaus. Mhm. Was er nicht gesagt hat, ist, wo der obere Grenzwert liegt. Möglicherweise hat er den überhaupt nicht gefunden. Und alle ForscherInnen sagen jetzt, naja, das ist halt zurückzuführen, also dass das jetzt steigt und nicht bei diesen 75.000 Dollar endet, liegt halt daran, dass die Methode besser geworden ist. Also verfeinerte Methode, größere Daten und so weiter. Und das passt dann auch wieder zu einer Untersuchung vom DIW hier in Deutschland. Die haben 2020, also letztes Jahr, rausgefunden, was irgendwie, wo ich damals schon sehr drüber gelacht habe, dass Millionärinnen und Millionäre die größte allgemeine Lebenszufriedenheit haben. Ja, wer hätte das gedacht? Ne?
Ja.
Jetzt müsste man gucken, ob Milliardäre auch geantwortet haben. Ich weiß es ja nicht. Was sie gefunden haben in dieser Studie, diese DIW-Studie, ist, Erlebnisse machen glücklicher als Güter.
Ja, das
glaube ich. Und das finde ich eine interessante Begründung, weil sich Erlebnisse weniger abnutzen und nicht durch Vergleiche entwertet werden können. Jedenfalls nicht so gut entwertet werden können. Fand ich ganz cool. Außerdem würde es glücklich machen, das fand ich auch spannend, wenn man das Geld nicht nur für sich, sondern auch für andere ausgeben würde. Das heißt, liebe Wohlhabende, schickt Geld. Und zwar Florian und mir. Und zwar sehr, sehr viel. Das macht uns glücklich. Und was ich aber insgesamt, und da kommt jetzt nur anekdotische Evidenz meinerseits dazu, ich würde selbst 100.000 im Jahr, ich würde wirklich bezweifeln, dass 100.000 Euro im Jahr so eine Obergrenze sind, ab der du nicht noch, ab der dein persönliches Wohlbefinden nicht steigt. Also, weil du, selbst 100.000 Euro im Jahr machen dich nur so lange zufrieden, wie du sicher sein kannst, dass die Kohle nächstes Jahr auch kommt.
Ja, und ich frage mich
und vor allem, ab dem Moment, wo da Unsicherheit reinkommt, ist das doch ganz, ganz schnell vorbei.
Ich frage mich, ob das nicht die falsche Metrik ist. Also ob man überhaupt sagen kann, ob das irgendwie quasi die allgemeine Zufriedenheit, ja, ob das, wie auch immer die gemessen wird konkret, ob die jetzt wirklich, ob du sagen kannst, die hängt vom Geld ab oder von was anderem. Weil wenn ich jetzt irgendwie 500.000 im Jahr habe, aber halt leider irgendwie Krebs im Endstadium, dann bin ich auch nicht glücklich, ja. Also
da weiß ich jetzt auch nicht, wie die das da rausrechnen, aber man kann das schon ans Geld binden, aber ich finde es zum Beispiel falsch, das ans Einkommen zu binden. Weil wirklich, also ich, meine allgemeine Lebenszufriedenheit wäre erst dann wirklich ideal oder zumindest einkommenstechnisch oder geldtechnisch ideal, wenn ich für mein Einkommen nicht mehr arbeiten müsste, also wenn ich nicht mehr gezwungen werden kann. So. Dann, aber solange ich dafür arbeiten muss, solange ich mich anstrengen muss, damit nächstes Jahr auch wieder diese 75.000 Dollar reinkommen, kann doch meine allgemeine Lebenszufriedenheit nur steigen, wenn immer mehr reinkommt, wovon ich dann auch noch was zurücklegen kann, damit ich vielleicht, damit in 10 Jahren nicht mehr ich, sondern mein Geld für mich arbeite.
Wer weiß, was für einen beschissenen Job ich machen muss, um die 75.000 zu kriegen.
Das kommt auch eine dazu, Rolle. Ja. Ich fand das auch sehr, sehr komisch. Müssen wir mit jemandem schreiben, Moment, das DIW, da habe ich doch einen Kontakt hin. Ich will mit dem DIW drüber sprechen.
Ich dachte, du sprichst mit dem Banker, der uns Geld gibt, um es zu testen. Das wäre die bessere Version gewesen.
Das geht übrigens auch per Bitcoin.
Ach so. Ist das immer noch Geld, Bitcoin? Ich dachte, das ist einfach nur Spekulation.
Das war noch nie Geld.
Ach so.
Das behaupten alle immer sehr gerne, aber Geld war das noch nie.
Ja. Kommen wir was zu ganz anderem. Nämlich, wie so oft, zu Klima und zu Energie. Da haben wir das Problem, dass wir unsere Energie in Zukunft auf andere Art kriegen müssen, als wir es jetzt kriegen, wenn wir den Planeten hier für uns am Laufen halten wollen.
Ja, du und ich, wir kriegen das gerade noch hin. Ne?
Ja, aber hier so ein Problem, nicht unbedingt das Hauptproblem, aber ein Problem ist ja immer, dass hier so dieser ganze Klimaschutz immer noch so ein bisschen so als linke Weichei-Sache geht und nichts, was irgendwie so der ordentliche Mensch macht. Und hier haben jetzt Forscherinnen und Forscher aus den Niederlanden was Wunderbares rausgefunden, ja. Nicht irgendwie so hier Hipster Solarstrom oder Windenergie oder so andere Warmduscherkram. Nein, hier wird was verheizt, was auch die rechteste Partei quasi unterstützen kann. Hier wird Eisen verbrannt, ja. So Energie durch
Die Niederländer, die verbrennen nicht nur Holz, die verbrennen Eisen.
Ja, aber dass das, nee, also, dass das hier, das war jetzt ja alles meine Einladung, hat mit der eigenen Forschung nichts zu tun. Okay. Es geht tatsächlich um das Problem, also Wasserstoff. Wasserstoff wird ja tatsächlich immer wieder so als das Wundermittel hier bei der Energiewende. Ist halt Problem. Also, wenn du das Wasserstoff halt mit klimafreundlich erzeugst, ja, dann kann man damit schon viel anstellen. Ja,
aber der Strom, den du brauchst, um diesen Wasserstoff zu elektrolysieren, selbst wenn, also der klimafreundlich erzeugte Strom, der Wirkungsgrad von Wasserstoff ist halt einfach extrem gering.
Ja, und erstens das, und du hast auch das Problem. Ja. Du musst das Ganze transportieren. Das Wasserstoff ist sehr, sehr leicht flüchtig. Also das sind so klein, die gut, noch kleiner übrigens als das Heliumatom ist der Wasserstoff.
Kannst du aber durch die Gasleitung, durch die bestehenden schicken. Hat mir witzigerweise, als ich in Frankfurt am Main gelebt habe, der Typ, der meine Gastherme da eingebaut hat, hat gesagt, das kann man dann umdüsen und dann kommt durch die gleiche Leitung Wasserstoff. Das ist möglich.
Bin ich mir nicht sicher, ob das geht. Also Wasserstoff diffundiert schon sehr leicht raus aus allem. Also drum, oha, weil der halt wirklich so klein ist. Also das ist auch das Problem bei den Tanks von Wasserstoffautos und so weiter. Also wenn du das Auto einfach da stehen lässt, dann ist der Tank irgendwann leer, auch wenn du nicht fährst. Also das ist schon, also der ist leicht entzündlich, also Wasserstoff kann schon was, aber ist schwierig. Und die Alternative zu Wasserstoff ist jetzt Eisen. Ja? Denn du kannst Eisen tatsächlich eben auch, also jetzt nicht so, dass du hier irgendwie einen Amboss in den Tank steckst oder irgendwie sowas, sondern tatsächlich, dass du irgendwie Eisen als feinstes Pulver machst. Ja? Und Eisen als Pulver kannst du ja anzünden, das geht. Ja? Das verbrennt, weil die Oberfläche so viel größer ist und dann kann Eisen mit Sauerstoff chemisch reagieren, oxidieren, ist ja nichts anderes, eine Verbrennung, oxidieren, dabei wird Wärme frei, das ist die Energie, die du nutzen kannst. Was übrig bleibt, ist Eisenoxid, das heißt Rost.
Daraus kann man und Strom Rost, gewinnen.
Ja, und aus Rost kannst du auch wieder normales Eisen machen, ja, da musst du einfach nur die chemische Reaktion umkehren, ja, das heißt, du musst eine Reduktion machen und das passiert, indem du, da sind wir jetzt, Wasserstoff durch dieses Eisenoxid leitest, das reagiert dann mit dem Sauerstoff, der bei der Verbrennung im Eisen drin war und aus Wasserstoff und Sauerstoff wird Wasser. Das heißt, wenn du da das durch hast, bleibt dir übrig wieder Eisenpulver, das kannst du wieder verbrennen und Wasser. Ja, das ist ein Kreislauf, wo du halt den Wasserstoff brauchst. Wenn du den Wasserstoff jetzt klimafreundlich erzeugst, hast du einen Kreislauf, wo das Eisenpulver der Speicher der Energie ist. Ja, das wird nicht verbrannt, das hast du ja nachher wieder, sondern speichert die Energie. Und da könntest du, sagen jetzt diese Forscherinnen und Forscher, eben wirklich quasi dir das sparen. Du kannst den Wasserstoff immer vor Ort herstellen und nur das Eisenpulver durch die Gegend schicken. Ja? Und sie sagen hier... Ja, und sie haben auch hier, Moment hier, Wirkungsgrad bei rund 40% hat das DLR berechnet. 35 in der Praxis, 40 theoretisch.
Das ist immer noch, halt, ne? Also, ja, wenn du den Strom direkt verfeuerst oder den Strom direkt für einen Antrieb benutzt, ist der Wirkungsgrad
ja auch höher. Ne? Das ist so. Es macht halt insofern einen Unterschied, als dass du halt wirklich, du kannst halt den für Wasserstoff zu transportieren, musst halt wirklich, brauchst du einen Druckbehälter, brauchst du Kühltechnik, Eisenpulver, musst du den Sack und fertig. Ja, also ist auch nicht so einfach.
Ja, und das ist ja auch,
ist es halt einfacher.
Ja. Muss man gucken, also, was ist, ja, müsst halt gucken, was da so für Industrieanwendungen oder zumindest so Frachtschiffe, Frachtflugzeuge und so. Ja,
sie sagen auch, du kannst das wirklich in den heutigen Kohlekraftwerken nutzen, zum Beispiel, diese Technologie wecken. Das heißt, du kannst dann quasi da, wo die Kohlekraftwerke runterstehen, verfeuerst du halt dann Eisen, also eigentlich nicht Eisen, geil, Wasserstoff, aber so. Also, ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht diese ganzen ökologischen Auswirkungen und technischen Auswirkungen der ganzen Energie, kenne ich mir nicht aus. Ich bin weder Ingenieur noch Ökonom, aber es ist zumindest interessant. Habe ich noch nie davon gehört und fand ich interessant, die Geschichte.
Wo ich eben sagte, Strom aus Rost, ich habe tatsächlich vor, was, mal gucken hier, vor 7 Jahren, ja, 7,5 Jahren, am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie ein Interview mit einem Forscher gemacht, der tatsächlich Strom aus Rost macht. Also die machen irgendwie, ich kann mich nicht mehr wirklich, ich habe so viele Gespräche seitdem geführt, aber die haben irgendwie das Problem, wie war das, dass sie irgendwelche Halbleiter-Solarzellen haben, die aber wegoxidieren und sie sich darum überlegt haben, dann nehmen wir einfach das, was da oxidiert ist und machen daraus den Strom. Also der meinte wirklich im Interview, sie machen also Strom aus, und er meinte, nee, Strom, das ist ein Holländer, und meinte, nee, Strom aus Rost. Fand ich total abgefahren. Tut mir in die Shownotes, das war eine schöne Sendung.
Ja, da geht's zu. Ja, das waren meine Wissenschaftsthemen. Ich habe noch ein bisschen anderes Thema, wo es auch um Wissenschaft, um Wissenschaftsvermittlung geht, aber eigentlich ist eher eine persönliche Frage, die ich dir stellen will, weil du Experte für Podcasts und für Medien und für Journalismus bist, weil du alles drei machst.
Ja, aber du ja auch, aber stell ruhig.
Ja, nee, also es ist was mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen ist, es wird kein neues Phänomen sein, aber mir ist es aufgefallen. Ja, also ich habe jetzt gemerkt, dass halt eben vor allem jetzt im vergangenen Jahr Podcasts wirklich populär geworden sind. Also die sind jetzt also im Vergleich zu der Zeit, wo ich angefangen habe, 2012 und so weiter, da war es auch schon nicht mehr ganz Nische, aber es war schon noch ein bisschen nischiger als jetzt.
Da musstest du halt jedem, damals musstest du halt jedem noch erklären, was genau das ist, wie man das nutzt. Und wenn du heute sagst, das ist ein Podcast, dann zumindest ist in den Soziotopen, in denen ich mich bewege, muss ich niemandem mehr erklären, dass du dazu eine App und so runterladen und abonnieren und sowas.
Die brauchst du auch nicht mehr. Es gibt ja wie Spotify und alles.
Das genau. Macht ja auch mit. Spotify hat da sehr, sehr viel bei geholfen, wobei ich gerne auf die Hilfe von Spotify verzichtet hätte. Die rollen das Ding jetzt halt als Plattform auf und das ist alles auf.
Ja, aber mittlerweile machen halt Podcasts nicht mehr so wie vor 10 Jahren halt irgendwie ein paar Freaks privat, sondern halt wirklich jedes große Medium macht Podcasts, Fernsehsender machen Podcasts, alle Promis machen Podcasts. Und das war das, was mir aufgefallen ist, dass sich halt wirklich in Zeitschriften, Zeitungen, überall sonst, Podcast-Tipps bekomme, also Podcast vorgestellt bekomme. Also ich habe immer wieder hier die Top-Podcasts oder die Podcasts müsst ihr hören und so weiter. Also sowas, was das habe ich früher nicht gesehen. Ja, das hat
jetzt doch ja jetzt so bei was weiß ich hier so CT, ne? Also den Computerzeitschriften.
Ja, aber immer sowas, jetzt habe ich es wirklich in der TV-Media kürzlich gelesen. Ja, also die Fernsehzeitung von Österreich, ja, und überall sonst auch. Und da ist mir eben aufgefallen, dass es eigentlich fast immer die gleichen Kategorien sind, die da vorgestellt werden.
Ja,
also ich habe immer, es sind immer Podcasts mit oder von Prominenten, immer Comedy-Podcasts, Nachrichten-Podcasts von den großen Medien und die ganzen Verbrechen, True-Crime-Podcasts.
Ja, genau.
Das ist so eigentlich das, was da immer so empfohlen wird.
Ja.
Und ich habe jetzt nochmal unmittelbar vor der Aufnahme hier geguckt in der Süddeutschen, da werden auch immer einmal im Monat Podcast-Tipps veröffentlicht und die Podcast-Tipps im Januar der Süddeutschen sind einmal ein True-Crime-Podcast von RBB Online, einmal ein Podcast mit Boris Becker, also ein Promi-Podcast, einmal
ja, Podcast Tratsch mit und, Promi, genau.
Ja, Tratsch und Tacheles, das sind halt irgendwie auch hier so Promi-Klatsch-Podcast und einmal hier ein News-Podcast von weiß gar nicht, wer das ist, SWR.
Mhm.
Ja, also genau die Kategorien, die ich was ich schon gemacht habe. Und das habe ich ein bisschen, also das habe ich jetzt, es ist wirklich ehrlich ein persönliches Problem, weil die sind ja, können ja alle gut sein, die Podcasts, will ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Empfehlungen eigentlich die Blase reproduzieren, in der die vielen Medienleute, die diese Empfehlungen machen, stecken.
Absolut.
Und das ist natürlich, das ist halt zum Beispiel Wissenschaftspodcast, das ist ja das, was mich halt interessiert, weil ich das mache, das ist mein Job, Wissenschaftsvermittlung, die finde ich eigentlich so gut wie nie in diesen Vorschlägen, was jetzt, wie gesagt, die können vorschlagen, was sie wollen, das habe ich ihnen nicht vorzuschreiben, ja, aber ich hätte halt gern, ich würde mal wünschen, dass auch die darin vorkommen und dass ich kann jetzt nicht argumentieren, dass die nicht deswegen nicht vorkommen, weil die halt keiner hört, weil die halt Nische sind. Ich meine, Wissenschaft ist Nische, aber ich glaube nicht, dass, wenn du jetzt tatsächlich so eine Liste hättest mit Hörerzahlen, Abozahlen, Downloadzahlen, dass Wissenschaftspodcast da jetzt am unteren Ende liegen würden. Ja. Also das ist zumindest meine Behauptung, dass das so ist.
Ja. Und bin ich bei dir. Absolut. Also absolut. Das ist, da reproduziert sich die Blase selbst. Ja.
Und ich habe jetzt überlegt in den letzten Tagen, was ich da, ob man da was machen kann. Also ich allein kann sowieso nichts machen, aber ich wollte einfach meine Gedanken aufschreiben und habe in meinem Blog den Artikel drüber geschrieben gestern, der erstaunlich wenig Resonanz hervorgerufen hat. Irgendwie einmal bin ich angepöbelt worden und ansonsten kam irgendwie nicht viel davon zurück. Deswegen dachte ich, ich probiere es hier nochmal und du sagst mir oder ihr in der Hörerschaft sagt mir, ob das Quatsch ist, was ich mir gedacht habe, weil dann lasse ich's. Also ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht man müsste halt irgendwie den Leuten, die diese Empfehlungen machen, in ihrer Blase sagen, dass es da halt außerhalb auch noch was gibt.
Richtig.
Und damit das wirklich ankommt, habe ich gedacht, könnte man wirklich sagen, so ein bisschen halt, muss man halt irgendwie ein bisschen angeberisch kommen und sagen, ja, hier, der Wissenschaftspodcast so und so, wir haben auch hier 500.000 Downloads, wir haben 1 Million Downloads, ja, guckt euch das mal an, das hören Leute. Also ich habe gedacht, weil das ist was ich tatsächlich fast, ich finde zwar immer Unmengen irgendwelche Podcast-Rankings, irgendwie, die sind komplett undurchschaubar, wie die erstellt werden. Irgendwelche Zahlen, Downloads, Abos sind auch alle undurchschaubar, weiß auch keiner, wie viel das wirklich gehört wird. Aber
denkt sich ja jeder selber aus.
Ja, das meine ich, aber das ist halt irgendwie, man müsste halt den Weg finden, wie man solche Zahlen öffentlich machen kann, sammeln kann, irgendwie irgendwas. Ich habe mir gedacht, ich habe jetzt mal einfach meine Zahlen veröffentlicht in meinem Blog, aber es gibt ja schon die Seite wissenschaftspodcasts.de, wo die irgendwie kuratiert und gesammelt werden. Vielleicht kann man da auch irgendwie jetzt nicht unbedingt aus Konkurrenz oder Rivalitäts- oder Schwanzvergleichsgründen oder was weiß ich, sondern einfach nur, um zu sagen, hier Welt, falsche, das sind die Wissenschaftspodcasts.
Ja? Ich unterbreche dich jetzt einfach mal, das ist eine falsche Metrik.
Ja, bitte.
Es geht nicht darum, ob, weiß ich nicht, die Vrindwissenschaft 250.000 Mal gehört wird oder runtergeladen wird oder nur 20.000 oder 10.000 oder 5-mal. Darum geht's gar nicht, sondern dass du hast das Problem schon sehr, sehr gut erkannt und zwar direkt in deiner Einleitung. Das Problem ist, da schreiben Leute diese Listen, die interessieren sich gar nicht dafür, ob irgendwas viel oder wenig oder sonst wie gehört wird. Die werden aufmerksam auf eben, darum hast du die, du hast halt diese ganzen Prominenten, du hast diese Big Names da überall sitzen, weil die Produzenten oder Distributoren ganz genau wissen, wenn ich da jetzt Thomas Gottschalk hinsetze, dann gucken alle dahin, weil da Thomas Gottschalk ist. So. Das heißt, da sitzt ein Redakteur, eine Redakteurin, guckt seine eigene Podcast-Liste durch, sozusagen, und findet nur Sachen, auf die er oder sie aufmerksam geworden ist, weil da halt ein besonders berühmter Name dabei steht. Ja. Und das wird dann, darum wird das empfohlen. Das wird nicht empfohlen, weil das besonders guter Inhalt ist.
Nee, das dachte ich mir nicht, aber.
Das Problem ist, du kriegst das dann halt auch nicht über solche Zahlen abgebildet. Selbst wenn du in der Lage wärst, ähnlich wie bei Auflagen, Zeitungsauflagen oder Fernsehquoten oder sowas, ich wollte gerade sagen, valide Zahlen zu veröffentlichen. Valide sind die auch nicht, aber alle glauben dran und darum funktioniert es.
Ja, das war meine Idee. Also ich dachte irgendwie, ich habe halt überlegt, was könnte diese Leute beeindrucken, ausreichend, um einen Blick auf diese Podcasts außerhalb ihrer Blase zu legen, zu werfen. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht beeindrucken die Zahlen. Und dann muss man gucken, dass diese Zahlen in die Öffentlichkeit gelangen irgendwie.
Nee, das reicht nicht. Schau dir doch einfach mal guck dir so die normalen Massenmedien an, also die breiten Medien, ne, so normale Hörfunk, normales Fernsehen und so weiter. Und guck dir mal an, wie viel Wissenschaft stattfindet im normalen Tagesprogramm. Was es da so gibt. Da findet praktisch keine Wissenschaft statt. Und das kommt daher, dass in den Redaktionen fast niemand sitzt, der sich mit Wissenschaft beschäftigen kann oder will.
So. Aber wenn
und wenn dann auf einmal jemand kommt und sagt, hier habe ich einen Wissenschaftspodcast, den hören 10 Millionen Leute, ne, würdest du trotzdem mehr Redakteure und Redakteurinnen finden, die sagen, ja, aber der Böhmermann, der hat was Neues gemacht. Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein strukturelles Problem und die Lösung sieht eher so aus, dass du andere Menschen in die Redaktion setzen musst mit einem viel breiteren Verständnis von Themen und Relevanzen und sowas.
Ihr habt das gehört, Holger Klein ruft zum Sturm auf die Redaktionen
genau. Das ist tatsächlich ein Problem. Ich merke das ja in meinem Arbeitsalltag beim Hörfunk selber und zwar schon über viele, viele Jahre, dass immer, wenn ich sage, hier, das ist ein wichtiges wissenschaftliches Thema, das ist also sperrig, Wissenschaftler interviewen, ist immer so schwierig. Ja, und dann holst du dir halt lieber irgendwie, ich sag mal, ein Gesellschaftsthema, weil es wesentlich einfacher zu besprechen ist und natürlich viel mehr Leute interessiert. Du machst ja so als Medium ein Angebot, von dem du denkst, das interessiert jetzt eine maximale Anzahl von Menschen. Und wenn du, egal mit welchem Wissenschaftsthema kommst, wird dir immer erst unterstellt, dass das Special Interest sei.
Ja, und das ist das Problem, weil das ist es halt nicht. Und das die Zahlen können dann zeigen, dass es das nicht ist, aber anscheinend reicht das nicht.
Das reicht nicht, weil du da musst du Zahlen, dann müsstest du Zahlen präsentieren, von denen sagst du hier, es gibt 30 Millionen Haushalte, 20 Millionen Haushalte hören sich das an und wir reden nicht drüber. Wie kann das sein, dass wir nicht drüber reden, obwohl die Mehrheit der Leute sich das anhört? Das könntest du hinkriegen, aber du willst das ja auch dann in so einem Regelmaß haben. Du möchtest ja eigentlich, dass da Leute sitzen, die diese Podcast-Listen schreiben oder diese Empfehlungslisten schreiben, die ja in irgendeiner Form objektiv da drauf gucken. Aber das tun die halt nicht. Das machen die nie. Wenn du nochmal genauer hinguckst auf diese Podcast-Empfehlungslisten, wirst du sehr oft feststellen, dass da ausschließlich Sachen drinstehen, die es bei Spotify gibt.
Das ist
schon der nächste Bias. Da weißt du ganz genau, okay, da hat jetzt wieder irgendein Redakteur oder irgendeine Redakteurin gesessen, sollte was über Podcasts schreiben, hat kurz Spotify angemacht, hat gesagt, okay, das sind die meistgehörten Sachen auf Spotify oder das, von dem Spotify behauptet, dass man es hören muss. In drei davon höre ich jetzt mal für jeweils 2, 3, 4, 5 Minuten rein und dann schreibe ich eine Empfehlung. Du kannst ja mal 5 Minuten in den Resonator-Podcast reinhören oder in den Forschergeist reinhören. Das geht nicht. Du kannst überhaupt nicht beurteilen, was so eine Sendung macht, was so eine Sendung ist. ob die gut oder schlecht ist, wenn du da nur kurz reinhörst. Wenn du aber jetzt irgendwie so ein Schriftsteller XY und Fernsehmoderatorin Z unterhalten sich lustig über ihre letzten Backmischungen oder sowas, da kannst du in 2-3 Minuten genau erkennen, ob das eine unterhaltsame Sache ist oder ob es das nicht ist. Tja, das ist ein echt, echt großes Problem, mit dem ich auch schon sehr, sehr lange schwanger gehe. Und das ich sehe keine sinnvolle Lösung dafür. Im Grunde brauchst du so Leute wie dich oder wie mich, also entweder den Naturwissenschaftler, der kommunikationsbegabt ist, oder den Kommunikationsbegabten, der naturwissenschaftlich interessiert ist, um da eher so eine grundlegende Sympathie in den Redaktionen für solcherlei Themen und Präsentationen herzustellen. Und das sehe ich nirgends gerade.
Na gut, dann war mein Vorschlag vielleicht doch nicht so gut, aber dann vielleicht, ich warte mal, ich lasse das jetzt trotzdem einfach so im Internet stehen. Ich werde dann hier noch, wenn das veröffentlicht ist, werde ich noch den Link zu dem Podcast dazu schreiben.
Ein Argument ist es natürlich immer, wenn du sagen kannst, hier, hör mal, das haben sich 1 Million Leute angehört. Das muss ein Thema sein. Wenn es ein Thema ist, dass in der chinesischen Kohlegrube 11 Arbeiter verschüttet worden sind, dann muss es erst recht ein Thema was sein, was sich 1 Million Leute in Deutschland runtergeladen haben.
Ja, also ich habe zum Beispiel noch nie für die Sternengeschichten Werbeanfragen bekommen.
Ja.
Ja, ist noch nie passiert. Und trotzdem habe ich da, ich hab irgendwie 1 Million Downloads pro Monat in dem Podcast bei den Sternengeschichten.
Krass.
Und ich habe hier in der aktuellen Statistik 2,3 Millionen Hörer und 2 Millionen Abonnenten, sagt mir das Analytics, was immer das auch dann genau heißen mag. Aber es sind so ziemlich konstant 1 Million Downloads pro Monat. Was, ich weiß jetzt nicht, was andere Podcasts zu so haben, auch diese Comedy und ich weiß nicht, was andere Podcasts für Zahlen haben, aber 1 Million Downloads kann nicht so schlecht sein. Ich will keine Werbung in den Podcast machen. Das würde ich gar nicht machen wollen.
Ich messe Downloads nicht monatlich, sondern ich messe Downloads pro Sendung. Wir sind da irgendwie im mittleren fünfstelligen Bereich.
Pro Folge habe ich jetzt noch nicht geschaut, aber das ist, es sind halt irgendwie so 4-5 Folgen im Monat bei mir. Also halt dann.
Ja, aber dann bist du dividiert. Halt bei 200.000 pro Folge. Damit bist du aber eine Größenordnung über dem, was Vrindt leistet. Also das ist der Hammer.
Ja, also die Sternengeschichten sind ja auch kürzer und die werden auch immer wieder runtergeladen. Das ist jetzt nicht quasi, die Downloads sind nicht in Hörer umsetzbar, so direkt. Aber trotzdem, also meine Vermutung war halt immer, dass das Prinzip durchaus eine werberelevante Zahl wäre, sagen wir mal so. Und trotzdem, ich will keine Werbung machen, ihr braucht mir keine Angebote schicken für Werbung, aber ich habe mich halt einfach gefragt, warum kriege ich denn eigentlich keine Angebote? Ich meine, viele andere Podcasts, die ich höre, haben alle Werbung oft davor und das stört mich im Prinzip auch nicht. Und ich habe immer gefragt, was ist der Unterschied? Also was unterscheidet das meinen Podcast von anderen?
Das ist eine interessante Frage.
Aber warum fragt mich dann keiner? Also das heißt, ich muss da irgendwie trotz diesen Download-Zahlen irgendwo unterm Radar dahin laufen. Ja. Und die haben mich aber gefragt, warum ist das so und was kann man dagegen tun?
Ja, für sowas, also wo es dann tatsächlich darum geht, Werbung zu machen, also Tausender Kontaktpreise, da geht es ja um Tausender Kontakte. Für sowas ist natürlich super, wenn du Zahlen veröffentlichen kannst. Vor allem,
ich will die Werbung nicht, aber
insgesamt, also wenn die Zahlen dann auch vergleichbar sind, damit nicht irgendwie hier der Typ hier mit seinem Elektroschiff, wie heißt er, Steingart, durch die Gegend rennt und von was weiß ich wie vielen zig hundert Millionen Milliarden zigtausend Downloads und Hörern und sowas fabuliert, ohne dass er überhaupt in der Lage ist, objektiv nachzuweisen, wie viel Downloads er wirklich hat. das ist halt ätzend. Da passieren dann auch wieder so Mechanismen, es ist halt scheißegal, wie viel Downloads Jan Böhmermann hat.
Es ist auch generell,
aus Werbersicht, ne? Es ist halt egal, wie viel Downloads Jan Böhmermann hat. Jan Böhmermann ist halt ein markantes Gesicht, das ist eine markante Figur. Und der spricht ein bestimmtes Milieu an und darum habe ich da ein Werbeumfeld, wo ich mein Produkt platzieren möchte.
Das ist ja, so. Aber auch selbst wenn ich einen Podcast habe, der 10.000 Downloads hat oder 5.000 HörerInnen hat und das sind aber gerade, weil ich den Podcast hier über Kleintierzucht mache, und ich irgendwie Kleintierzucht-Zubehör verkaufen will, dann sind die 5.000 vielleicht gerade die ich super bewerben will. Also es ist ja alles, die Zahlen sagen in dem Sinne überhaupt nichts aus. Also ich habe das quasi nur als Maßstab genommen, weil ich mal vor einiger Zeit in einem anderen Podcast gehört habe, die haben gesagt, wie viele Downloads sie haben und ich habe gedacht, aha, schau an, da habe ich eigentlich doppelt so viel wie die und die haben aber ständig Werbung drin. Und ich habe wirklich gefragt, was ist der Unterschied? Also warum laufe ich mit meiner Wissenschaft so unterm Radar und andere Podcasts nicht? Und das war quasi der Ausgangspunkt, um darüber nachzudenken über das Thema.
Und woran das natürlich auch noch liegt, ist, es kommen relativ selten Werbeanfragen unmittelbar. Also da musst du dann wirklich schon, ich bleib einfach dabei, da musst du dann wirklich schon Jan Böhmermann sein, damit die Leute bei dir hausieren kommen und dich, ne, also auf dich zukommen. Bei den meisten ist es halt so, dass sie aktiv vermarkten.
Ach so.
Ja, das
so
heißt, du würdest jetzt halt dann irgendwie bei irgendeinem, keine Ahnung, bei Astro Cola oder sowas anrufen und sagen guten Tag.
Nehmen Astra, ist besser.
Genau, Astra Bier, genau. Anrufen und sagen guten Tag, ich habe einen Astronomie-Podcast, der macht 1 Million Kontakte im Monat. Ja? Wie viel tausend, wie viel 10.000 ist euch das denn wert, Werbung davor schalten zu dürfen?
Ja, nee, habe ich keinen Bock drauf. Also die Sterne, vielleicht in den anderen Podcasts, vielleicht schon irgendwann mal die Sternengeschichten, die da macht es keinen Sinn, aber.
Also ich meine, du hast dann so, ne, also je nachdem, was das so ist und mit wem du da von oder wessen Werbung du da nimmst, da gibt's dann halt, da gibt's schon hohe zweistellige Tausender Kontaktpreise, ne? Was weiß ich, 75 Euro pro 1.000 Kontakte, kannst du ja mal ausrechnen, was das heißt bei 1 Million Kontakten.
Mach ich lieber nicht, sonst wäre ich noch traurig. Genau,
dann hast du nämlich die Rente durch. Ja.
Na gut, also dann, das ist, vielleicht kommt ja noch Feedback aus der Hörerschaft zu dem ganzen Thema. Das war irgendwie so eine unausgegorene Idee, die ich aufgeschrieben habe, um zu gucken, ob sie ausgegorener wird.
Diskutiert aber das bitte und diskutiert es bitte bei Florian und nicht an beiden Stellen. Also nicht auf rind.de und auf Astrodiktikum Simplex, sondern vielleicht alles bei Florian, damit es an einem Ort gesammelt ist, damit man auch ein bisschen mehr Erkenntnis draus ziehen kann.
Das klingt gut. Und dann, bevor wir zum Ende kommen, sage ich nochmal kurz Danke. Ich habe letzten Folge gebeten, mir bei Instagram zu folgen.
Ja.
Haben viele Leute gemacht, war sehr nett. Also 300 grob ungefähr Leute haben mir gefolgt.
Das fand ich
sehr
nett. Wir hier nicht, ne?
Bin zwar immer noch weit von den 10.000 entfernt, also mir fehlen immer noch irgendwie 1.100 oder irgendwie sowas, aber okay. Ja, es sind jetzt 300 mehr als vorher und das ist gut. Also freut mich, dass ihr das getan habt.
Ich twitter das auch nochmal irgendwie nachher, dann vielleicht kommen dann nochmal ein paar dazu, das wäre ja auch mal ganz schön. Nun denn, dann war es das für heute, eine kurze Sendung war es. Irgendwann wird es mir auch wieder besser gehen, dann werde ich auch wieder mehr zu erzählen haben und dann werden vielleicht die Sendung auch wieder ein bisschen länger, weil ich weiß ja, dass es aus der Hörerschaft gelegentlich Beschwerden dann gibt, wenn die Sendungen zu kurz sind, was auch sowas ist, was man als, ich sag mal, alter Medienmacher überhaupt nicht begreift.
Ja, nee, das ist
sehr bizarr alles. Aber es ist ein gutes Leben. Florian, ich danke dir.
Ich danke dir.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.